So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du durch viele Zeugen von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Du nun ertrage alles Leid als ein guter Soldat Jesu Christi. Kein Soldat verstrickt sich in die Geschäfte des täglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn angeworben hat. Und selbst wenn jemand kämpft, wird er doch nicht als Sieger geehrt, wenn er nicht vorschriftsmäßig gekämpft hat. Der Landwirt arbeitet hart, um die Frucht als erster zu genießen. Bedenke, was ich sage. Der Herr aber gebe dir alle Dinge Verstand. Behalte im Gedächtnis Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, als aus der Nachkommenschaft Davids nach meinem Evangelium, für das ich alles Leid ertrage, bis hin zu den Ketten, wie ein Verbrecher, aber Gottes Wort ist nicht verbunden. Verbunden ist gebunden, natürlich. Darum erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist gewiss, war, wenn wir mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Halten wir Stand daran, werden wir auch mitherrschen. Verleugnen wir ihn, dann wird er uns auch verleugnen. Und wir sind wir untreu, dann bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Danach erinnere sie und bezeuge vor dem Herrn, dass sie nicht um Worte streiten, was nichts nützt, sondern zum Verderben derer ist, die dazuhören. Sei eifrig bemüht, dich Gott als bewährter Arbeiter zu erweisen, der sich nicht schämen muss, der das Wort der Wahrheit richtig schneidet, anderschreiben, austeilen, von ungeistigen lautem Geschwätz, aber halte dich fern, denn es führt immer weiter in die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und der Glauben einiger zerstört wurde. Aber das feste Fundament Gottes besteht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen. Jeder halte sich fern von Ungerechtigkeit, der den Namen Christi nennt. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass es für uns nicht nur Orientierung ist und Wegweisung ist, sondern dass es eine gewaltige Kraft ist, weil du durch dieses Wort alles Geschaffene ins Dasein gerufen hast. Wie unser Bruder aus Spanien vorher schon gebetet hat. Ich preise dich, Herr Jesus, dass wir dieses kostbare Wort haben dürfen. Und ich bitte dich, gib mir Gnade, dass ich es so austeilen kann, dass es Wirkung hat für uns alle, dass wir umgestaltet werden, von einer Klarheit in die andere, in deine Herrlichkeit hinein. Und dass wir Zeugnis deiner Liebe sind in allem, was wir tun und reden. Amen. Wie soll man diesen Text überschreiben? Ich hatte da einen Überschrift bekommen: Kampf und Leiden. Ja, Paulus hat viel gekämpft und wurde immer wieder herausgefordert, wie wenig andere. Obwohl wir durch die ganze Geschichte der Christenheit unzählige Märtyrer gesehen und erlebt haben. Ich habe von irgendjemand, ich weiß nicht, woher es kam, eine ganze Reihe von Traktate bekommen mit dem Titel Die Brücke von Remagen. Da wurde ein junger Mann aus dem Elsass, ihr lebt doch auch im Elsass ursprünglich, ihr seid tief vom Innersten. Okay, aber dort lebten ja viele deutschsprachige Leute, weil sie seit Karl dem Großen eigentlich und danach, wie die Teilung war zwischen Karl, Ludwig und Lothar, weil das zu dem Gebiet des Ludwig des Deutschen zählte. Und dieser junge Mann, er hatte gläubige Eltern und diente dem Herrn Jesus, liebte Jesus über alles. Aber weil er das tat, lehnte er es ab, einen anderen oder überhaupt mit dem Hitlergruß zu grüßen. Heil Hitler. Das nahm er nicht ab. Deshalb wurde in Karzer gesteckt. Für 10 Tage. Und während dieser 10 Tage, sie hatten kein Bett und keinen Stuhl im Raum. Wahrscheinlich legten sie sich irgendwo an den Boden oder standen dann auch und bekamen nur Wasser und am 3. Tag warmes Wasser. Und diese Verrückten, die das angeleitet haben, die haben ihn nach den 10 Tagen dann vorgeladen zu einem Gespräch. Und auch da grüßte er sie nicht mit erhobener Hand, Heil Hitler. Aber sie stellten ihn auf die Waage und stellten fest, während andere so ausgemergelt waren jetzt, dass er kein bisschen an Gewicht verloren hat. Und einer der Offiziere sagte, na, da ist ja der von den Toten Auferstandene. Weil für sie klar war, also nach 10 Tagen nicht, gar nichts essen, muss irgendwo eine Veränderung zu sehen sein. Aber dieser Mann ist dann weiter ins nächste Lager gekommen und da wurde es schlimmer. Schließlich landete er in dem Konzentrationslager, in dem auch Bonhoeffer nachher 2 Tage vor Ende des Krieges erhängt wurde. Und er war dort eingesperrt die ganze Zeit. Und viele von denen, die mit ihm in den ersten Lager waren, sind inzwischen gestorben. Aber er ließ nicht locker, er hielt fest an der Gnade Jesu und jubelte, wie gut sein Gott ist. Und er war ein Zeuge Jesu wie wenig andere. Und die Leute, die waren nur erstaunt. Und er wurde gerettet auf wundersame Weise mit dem ganzen Konzentrationslager, weil nämlich die Amerikaner auf dem Weg waren in das Konzentrationslager, weil sie darüber wussten und das auflösen wollten und die letzten Gefangenen da befreien wollten. Da war aber eine Brücke über den Rhein, die sie zu passieren hat. Und dort war ein Mann mit junger Offizier, mit einigen anderen abgestellt, um die Brücke kurz bevor die Amis über die Brücke mit ihren Panzern rollen wollten, zu sprengen. Aber er sah die Panzer von Ferne und wollte gerade zu dem Knopf gehen, um seine Aufgabe zu erfüllen. Aber da hört er eine Stimme und sagt, drücke nicht den Knopf. Lass sie passieren. Und er dachte, wer war das, der das gesagt hat? Und er fragte seine Mitsoldaten, wer hat hier gerade das gesagt?
Keiner. Ein paar Minuten später nochmal dieselbe Stimme. Und dann ein drittes Mal und noch viel markanter. Sagt, ergebt euch und ihr werdet gerettet sein. Er hat also den Knopf nicht gedrückt und die Amis sind über den Rhein gerollt. Und dann schrieben sie an die Brücke, trockenen Fußes durch den Fluss. Sie erinnern sich daran, wie die Kinder Israel trockenen Fußes durch das Meer gezogen waren. Aber keiner wusste genau, warum das geschehen sollte. Aber unterwegs trafen sie ein deutsches Gefährt mit Leuten, die das ganze Lager mit Flammenwerfern anzünden sollte und abbrennen. Und wahrscheinlich wären die Leute mitten verbrannt. Aber diese Soldaten kamen dort an und die ganzen Leute, auch dieser junge Mann namens Paul, der ist frei losgekommen und gerettet worden. Und später hat er in Deutschland das Evangelium verkündigt, unter anderem in Nürnberg nach dem berühmten Gericht über die Nazi-Verbrechen. Und da kam in Nürnberg kam ein Mann auf ihn zu und fragte, ob er mit ihm sprechen könne. Er sagte, gerne. Sie gingen auf die Seite und erzählte der andere Mann, was er alles erlebt hatte. Und dann fragte Paul ihn, wo warst denn du zu dem Zeitpunkt? Ja, am Rhein. Und wo genau? In Remagen. Er war der Mann, der den Knopf drücken sollte. Und jetzt sagt er, jetzt habe ich Frieden mit Gott und doch habe ich keinen richtigen Frieden. Weil ich angeklagt bin, weil ich der Schuldige bin, dass diese Amerikaner da drüber fuhren und die Offiziere, die die Hauptverantwortung hatten, das nicht verhindert haben. Sie wurden am selben Tag noch von einem Standgericht einzeln erschossen. Und niemand hat herausgefunden, warum das alles passiert ist. Und dann bekennt, nachdem dieser junge Mann das Evangelium verkündigt hat in Nürnberg, bekennt dieser eine Herr, ich war der Mann, der das verhindert hat. Ich wollte es nicht. Im Gegenteil, er war gewillt, den Knopf zu drücken. Das war auch das Normale. Er wollte ja auch sein Land verteidigen. Aber hier der Ruf, tu es nicht. Wären die nicht durchgekommen, dann wären die allesamt in den Flammen untergegangen. Aber Gott hat geredet. Und Gott redet auch heute noch, immer wieder, überall in der Welt. Ich habe das selbst immer wieder erlebt, dass Gott laut redet, viel lauter als ich, so dass es jeder verstehen kann. Und trotzdem, das hören wir oder lesen wir von Apostel Paulus, der auch diesen Timotheusbrief geschrieben hat, als der auf dem Weg war nach Damaskus, um die Jünger Jesu einzusperren. Da kam plötzlich die Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Er sah niemand. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist und der das erlitten hat, um die Menschen zu retten. Die Stimme war so klar und Paulus hat es ja mehrmals erlebt auf dem Schiff. Da war es so weit, dass der Kapitän die Soldaten hätte gehen lassen und das Schiff wäre, das ist ja untergegangen, aber wäre untergegangen ohne diese Leute, ohne Rettungsboote, weil die Soldaten die Rettungsboote nehmen wollten und abhauen in diesem furchtbaren Sturm. Aber Gott hat geredet und Gott redet auch heute. Und dieses Wort hier macht es so klar, wie Gott redet. Und Gott sagt zu dem Timotheus durch Paulus, so sei nun stark, mein Kind, durch die Gnade Christus Jesus. Gott möchte, dass wir stark sind. Viele Christen sind sehr, sehr schwach und lassen sich von jedem Windchen umblasen. Aber die, die stark werden durch Jesus, durch die Gnade Jesu, die erleben Dinge, dass kein Mensch sie erklären kann. Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehl treuen Menschen an. Wir sollten das Evangelium, das wir erlebt haben, wenn du Jesus erfahren hast als dein Retter, sollst du es treuen Menschen anvertrauen. Und zwar solchen, die in der Lage sind, es auch andere zu lehren. Dass es nicht stehen bleibt bei dir, sondern dass durch dich andere zum Glauben kommen. Ich war vor wenigen Monaten wieder mal in Fulda. Und Fulda ist ja bekannt durch ein Ereignis, das für die Deutschen eine große Rolle spielte. Wer weiß, was dort geschehen ist. Dort hat Bonifatius, der genannt wurde der Apostel der Deutschen, der hat dort die berühmte Eiche gefällt. Das war ein Götzenbaum, vor dem die alten Germanen dort, wahrscheinlich dort schon Franken zu dem Zeitpunkt, die Franken, wo die, oder vielleicht auch Hessen, wo die ihren Götzendienst taten. Und jetzt predigte dieser Bonifatius mit großer Salbung und Kraft. Und das Ergebnis war, dass er eines Tages von den Leuten umgebracht wurde, nachdem er viele andere gewonnen hatte für Jesus. Da wurde er zum Märtyrer. Und wenn wir wirklich Jesus dienen, dann werden wir erleben, dass andere uns hassen. Und das hat Jesus gesagt. Sie werden euch umbringen um meines Namens willen. Sie hassen euch. Aber das Wunderbare ist, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dass wir dann selbst diese uns so extrem hassenden Menschen doch lieben können und lieben werden. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, bei einem unserer letzten Besuche in Israel, wir haben dann überall Versammlungen gehalten vor Palästinensern und Israelis mit jüdischen Pastoren, mit palästinensischen Pastoren oder arabischen Pastoren. Und wir waren dort im Gartengrab und da feierten die am Karfreitag einen Karfreitagsgottesdienst. Und in diesem Gottesdienst predigte ein palästinensischer Pastor und übersetzt wurde von einem israelischen. Und dann gab ein Kommandant aus dem Sechstagekrieg, der die Fallschirmjäger befehligte, der gab ein Zeugnis und stand dort Ich habe ein Bild davon zu Hause. Und sagte, wenn ich heute vor euch stehe, ihr, meine lieben Brüder aus der Westbank, dann kann ich von Herzen sagen, dass ich euch lieb habe, euch Araber, euch Palästinenser, genauso wie meine eigenen Leute, weil ich Jesus erlebt habe. Früher habe ich euch gehasst, schon deshalb, weil unzählige meiner Kameraden am Himmel oben abgeschossen wurde, gleich nachdem sie aus dem Flugzeug raussprangen. Und wenn dann der Schirm sie öffnete, dann haben die Verteidiger der Westbank und Jerusalems, es ging nämlich damals um die Klagemauer von Jerusalem, die haben auf sie gezielt und da oben war keine Möglichkeit, sich groß zu verteidigen. Und so sind unzählige umgekommen. Wir waren ein Jahr später zusammen, auch um zu predigen, auf Kreta. Und ich weiß nicht, ob das alle wissen, Kreta ist das erste Land gewesen oder große Insel, die durch Fallschirmjäger eingenommen wurde. Da war die dreifache Zahl an englischen Soldaten dort, die das verteidigen sollten. Und sie haben die runtergeholt und insgesamt sind, glaube ich, 4.000 war. Schatz, kannst du die 19? Hast du schon vergessen? Etwa 4.000 sind dort begraben. Darunter sind drei Enkel von dem berühmten General Blücher. Die waren zwei, wurden dort berufen zum Fallschirmjägerdienst. Aber der dritte, der jüngste, der sagte, er will unbedingt auch mit seinen Brüdern gehen. Und die Heeresleitung sagte, nein, der ist zu jung. Wir erlauben nicht, dass so ein junger Mann da springt. Das ist ein hochgefährlicher Einsatz. Aber er bettelte so lange und seine Mutter war dafür, dass er mitgeht. Und dann sind sie allesamt, die ganzen drei Jungs sind auch dort abgeschossen worden. Das Wunderbare ist, wenn man dann so einen Mann wie diesen Hauptmann, den Israelischen, hört, der daraus viel Hass entwickelte. Als er Jesus erlebte, ist aller Hass verschwunden und er wurde ein Mann, der die Feinde liebte. Und das ist ja das Wunderbare, was Jesus sagt. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und wenn du das erlebst dann und wenn du den Mann anschautest ins Gesicht, dann wusstest du, er hat die Liebe Jesus erlebt. Und so hier, erweise dich als ein Zeuge für das Evangelium, das du von mir gehört hast. Befiehle es treuen Menschen an, die es weitertragen. Dieser Israeli, der trug es weiter auch den Palästinensern. Auch denen, die seine Hasser waren. Und das ist das Wunderbare, wenn jemand wirklich Jesus erlebt hat, dass er dann niemand mehr hasst. Dass er Menschen segnet und liebt. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Das ist ein Auftrag des Paulus gewesen. Leide mit als ein guter Streiter Jesu. Nun, diesen Brief hat Paulus geschrieben aus dem Kerker in Rom. Wahrscheinlich der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Dann aus diesem Gefängnis raus schrieb er diesen Brief mit einem einzigen Verlangen, dass möglichst viele dieses Evangelium weitergeben in allen Ländern, auch in Rom. Und das waren ja verschiedene dieser römischen Cäsaren, waren ja so richtige Schlechter. Und unter anderem ein Nero oder ein Caligula und manch anderer auch. Hadrian war bekannt, der hat ja so die letzten Einsätze gegen Israel gehabt, auch das berühmte Masada wurde damals eingenommen. Er hat die Stadt Jerusalem zerstören lassen, ganz und gar, was noch nicht kaputt war, und hat ihr einen neuen Namen gegeben, die durfte nicht mehr Jerusalem heißen. Er hat den Namen Israel abgelehnt und zu Palästina gemacht, was eigentlich ein Wort ist, das von Philistia kam. Und die Philister waren zur ganzen, in der ganzen Geschichte die größten Freunde Israels. Ja, die größten Feinde. Die hassten Israel über alles. Und deshalb wurde dieser Name Israel gegeben, dem Land, von dem Gott sagte, mehrmals im Alten Testament, dieses Land wird euch gehören in alle Ewigkeit. O Israel. Wer in den Krieg zieht, steht hier, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wer einen Wettkampf bestreitet, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Es geht darum, dass wir begreifen, wenn wir im Einsatz für Jesus sind, ist es ein Kampf. Und so ein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern ein Kampf gegen Fürsten und Gewaltige, die in der Luft herrschen, nämlich Engelsgewalten. Und auch das haben Christen in der ganzen Geschichte erlebt. Immer wieder. Und dann sagt er, Paulus, der Bauer, der den Acker bebaut, der soll von Früchten als Erster genießen. Du brauchst dich nicht zu sorgen. Dein Gott wird darüber wachen, dass du das Nötige zum Leben hast. Selbst wenn die anderen nichts haben sollten im Krieg, dann wird er für dich sorgen. Und Gott ist treu. Und er tut unglaubliche Dinge, die wir nicht verstehen können. Überhaupt sind viele Christen auch in großer Not, warum Gott solches Elend, wie auch jetzt in der Ukraine oder in anderen Ländern, zulässt. Warum hat er das zugelassen, was die Deutschen und die anderen angerichtet haben im Zweiten Weltkrieg? Wie konnte Gott das zulassen? Das haben sich immer wieder Menschen gefragt. Nun, das Erste ist, dass wir immer wieder Gott beschuldigen für etwas, was mit Gott gar nichts zu tun hat. Nicht Gott hat den Zweiten Weltkrieg angeordnet. Nicht Gott hat ihnen den Auftrag gegeben, geht und greift Russland an, greift Frankreich an, greift England an. Und umgekehrt, er hat auch den Amerikanern und Engländern nicht gesagt, werft die Bomben auf die Städte Deutschlands. Vor allem auch Städte, die mit Militär gar nichts zu tun haben, wie Dresden. Und das zu einem Zeitpunkt, da gibt es ja ein Buch eines Engländers, der als Bomberpilot abgeschossen wurde und der dann als Kriegsgefangener in Dresden war. Und Dresden erlebte, wie das unterging. Und dann dieses Buch geschrieben und sagt,
Das ist das größte Kriegsverbrechen, das im ganzen Weltkrieg geschah, schrieb der englische Offizier, der selbst die Deutschen erlebt hat. Aber es ging nicht um Kampf gegen Menschen. Es ging darum, dass Gott kämpft gegen die Fürsten und Gewaltigen. Alles in der Welt, was das Heil für die Menschheit verwehrt. Paulus schreibt: Bedenke, was ich sage. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Einsicht geben. Halt im Gedächtnis, Jesus Christus, der auferstanden ist von Toten, aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium. Das war das Wichtigste, dass sie das Wort, was Paulus verkündigt hatte, was Jesus getan hat, dass sie das in ihrem Gedächtnis alle Zeit halten sollen. Dass sie durch nichts dieses Wissen aus ihrem Kopf raus verdrängen lassen. Für das Evangelium, für welches ich leide bis dahin, dass ich gebunden bin in Ketten wie ein Verbrecher. Es muss schrecklich gewesen sein, als Gefangener im Gefängnis an Ketten gebunden zu sein. Wenn du in England mal einige Stellen besucht hast, dann weißt du, was die zum Beispiel berichten und zeigen im Museum, wie die Rückkehrer der Kreuzritter, wie die in ihren Schiffen waren, verletzt, verwundet, jeder Hinsicht, auch in den Gedanken, in ihrer Seele, wie die verzweifelt waren, weil die Ratten sie bei Nacht angegriffen haben und an ihnen genagt haben und wie sie elend zugrunde gingen. Krieg ist etwas Furchtbares. Ich weiß nicht, wer von euch die Bilder angeschaut hat in den letzten Wochen für die Ukraine. Wir haben ja vor 14 Tagen, da haben wir ein VW Charan rübergeschickt mit einem Pastor, den ich gut kenne, aus der Ukraine, der mit seiner Frau und ihrem Sohn bei uns waren, und um dieses Fahrzeug mitzunehmen, um Essens- und medizinische Hilfe zu transportieren oder auch Flüchtlinge herauszubringen aus diesen Städten. Wenn du die Bilder siehst, dann ist das zum Heulen. Aber wir sind ja oft so kalt, das berührt uns ja nicht, das ist ja so weit weg. Aber das ist gar nicht so weit weg. Putin hat den Engländern erklärt, nach dem, was sie inzwischen alles getan haben, dass, wenn es noch einen Schritt weiter geht, er ihnen verspricht, dass es kein England mehr geben wird, dass die Insel ausgelöscht sein wird. Und ihr könnt euch überlegen, ob es für Überlebende noch einen Platz gibt, wo sie dann wohnen werden. Brutalität auf der ganzen Linie. Und das in einer modernen Welt, die sonst so groß von Menschlichkeit spricht. Ihr sagt, ich bin in Ketten wie ein Verbrecher. Aber das hat Paulus nicht daran gehindert, seinen Gott zu loben und an die Menschen, an die Gemeinden zu denken, für sie zu beten, ihnen Briefe zu schreiben,
sie zu trösten und ihnen zu sagen, was sie tun sollten. In all den Kriegen, die es gab, sind so viel an Leid und Not geschehen. Und immer wieder erlebst du, wie mittendrin Gott auch Menschen gebraucht, um dort, wo andere zuschlagen würden, totschlagen würden, wo die für die Fremden, auch für die Gefangenen eintraten, für sie beteten, ihnen das Beste gaben. Meine Frau, ihre Mutter, kommt aus Schafheim. Ich weiß nicht, ob jemand von den jüngeren Leuten auch mal auf einer der Freizeiten in Schafheim dabei war. Kleestadt, Jahrzehnte haben wir eine Freizeit nach der anderen dort gehalten. Mit Hunderten von jungen Leuten. Und ihre Eltern haben ein Schuhgeschäft gehabt in Schafheim. Und der Vater war Schuhmacher auch. Er war also, hat nicht nur mit Schuhen gehandelt, sondern hat Schuhe repariert. Und hat, ich glaube, der Großvater hat den Gefangenen, dort waren viele Polen dabei, hat er im Gegensatz zu dem, was man andere getan hat, den Liebe erzeigt und bewiesen, ihr seid für uns genauso Menschen wie jeder andere. Und hat ihnen Herzlichkeit gezeigt. Und dann kam die Kapitulation. Und dann waren die Geschäfte frei zur Plünderung. Es war ja Kriegsende. Und die, was ist denn das? Habt ihr immer noch diesen? Also, der, das ist so wieder der Dampf oder Rauch, der. Naja, jedenfalls, die Polen sind dann gekommen und haben all die Geschäfte in dem Städtchen Schafheim geplündert. Und da kamen sie auch zu dem Schuhladen und wollten dort alle Schuhe ausräumen und mit nach Polen nehmen. Und dann sind andere Polen aufgestanden und sagen, nein, hier nicht. Von diesem Haus haben wir Liebe erfahren. Und die waren so fein zu uns, wir können das ihnen nicht antun. Und haben sich eingesetzt. Und das gab es so den ganzen Krieg in allen Ländern so. Als in Berlin an der Reichspogromnacht die schönste Synagoge in Europa zerstört werden sollte, da ist ein Berliner Polizist gekommen und hat die Leute vertrieben und gesagt, die wird nicht angezündet. Die ist trotzdem teils zerstört worden, aber durch das Bombardement nachher, ich glaube, die Engländer oder Amerikaner, eine von den beiden, manchmal waren sie auch zusammen. Und heute ist eine Tafel dran, die das berichtet, dass dieser Mann dort auftrat. Und das war für ihn nicht ungefährlich. Der hätte durchaus das bezahlen können, dass sie ihn an die Wand gestellt hätten. Aber er sagt, das können wir nicht tun. Es gibt keinen Grund, dass wir diese Synagoge niederbrennen. Hat auch viele andere Polen, viele andere Juden geholfen. Und dann schreibt dieser Apostel Paulus hier, ich war gebunden in Ketten. Aber das Wort ist nicht gebunden. Gottes Wort hat dieselbe Kraft. Mitten im Krieg, mitten in der Not. Gottes Wort ist dasselbe. Gottes Wort möchte uns gebrauchen, dass die Menschen sehen, hier sind Menschen, die sind anders. Die denken anders. Die lieben selbst ihre Feinde. Und wir wissen nicht, wie das mit diesem Krieg weitergeht. egal was da passiert, wir sollten immer auch für unsere Feinde beten. Und das, ich denke, vor allem die Älteren wissen das, dass im Krieg so in allen Völkern Leute da waren, die sagten, was soll dieser verrückte Krieg? Wir lehnen das ab. Aber sie konnten nichts tun. Was immer sie taten, brachte sie schon, allein dass sie nichts mitmachten, brachte sie in Lebensgefahr. Aber sie erlebten, wie Gott treu ist. Und ich denke, dass Gott uns das beweisen will. Da lesen wir, das ist gewiss nicht wahr. Sind wir mitgestorben, so werden wir mitleben. Wenn wir unser altes Leben in den Tod geben und dulden und erdulden, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist das Wunderbare. Er ist treu. Er kennt dich. Er liebt dich. Er liebt dich sogar oder liebte dich sogar, als du noch gespottet hast. Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts Nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Wie oft sind all die dummen Diskussionen der Christen über einzelne Dinge so töricht, dass sie die Fremden, die kommen und das Wort Gottes hören, nur verwirrt und am Ende ablehnen müssen. Und halte dich fern von ungeistigem, losen Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu gottlosem Wesen. Aber viele Christen machen mit bei all den Diskussionen. Auch wenn ich nur denke über die Geschichte über Impfung, was da Christen sich auch mit ereifern, dafür oder dagegen. Aber hier heißt es, ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus. Und das war ein Mann aus der Gemeinde. Und der Paulus sagt, ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Und je nachdem, was für eine Krebsart ist es, es ist, geht es ja sehr, sehr schnell. Meine Krebsart, die kann Jahre dauern. Andere, meine eigene Frau hat 10 Tage, nachdem es entdeckt wurde, war sie bereits tot. Die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Ich möchte dich fragen, hast du schon jemanden zum Glauben geführt oder haben andere den Glauben geleugnet und sind weggegangen von der Gemeinde Jesu wegen unseres dummen Geschwätzes? Paulus schreibt, um dieser Männer wieder, Hymenäus und Philetus, die aktiv in der Gemeinde waren, die sind so abgeirrt von der Wahrheit, dass sie andere vom Glauben abgelenkt haben. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Frage dich, weißt du, dass der Herr Jesus dich kennt? Dass er auch all dein Handeln kennt? Da ist nichts verborgen vor ihm. Er weiß ganz genau, was du in deinem Leben Gutes oder Schlechtes getan hast. Und das steht fest. Der Herr kennt die Seinen. Die anderen mögen es nicht beachtet haben. Vielleicht bist du in der Gemeinde und kein einziger
beachte dich groß, aber du liebst Jesus. Egal, was die anderen mit dir machen, wisse, Jesus liebt dich und er kennt dich. Er möchte dich bewahren und er möchte es schenken, dass du reiche Frucht bringst. Dass du nicht ein Feiger bist, der nicht den Mut hat, den Mund zu öffnen zur Ehre Jesu. Wir alle stehen in der Gefahr, genauso zu reagieren wie ein Petrus. Der hat vorher gesagt, Herr, und wenn alle dich verleugnen, ich nicht. Und wenn ich sterben müsste. Und dann kam die Magd und hat gesagt, du bist doch einer von diesen Jüngern dieses Nazareners. Ich kenne ihn nicht. Und das wiederholt sich zum dritten Mal. Und dann verwünscht er sich selber und sagt, ich kenne ihn nicht. Und dann krähte der Hahn dreimal, von dem Jesus angekündigt hat, du wirst mich dreimal verleugnet haben, ehe der Hahn des Morgens kräht. Wisse, der Jesus kennt dich, er möchte dich bewahren und du magst an gegenüber dem Glauben an Jesus, gegenüber Jesus alles Mögliche getan haben, was Schande über den Namen Jesu bringt. Er hat dich trotzdem lieb. Er ist treu. Er kann nicht anders, weil das seine Natur ist. Er steht da für dich, hat dich lieb und möchte dich gerne reich segnen. Ich würde mal fragen, wer von uns möchte denn wirklich gesegnet werden? Ich freue mich immer, die Afrikaner sind da klar. Er sagt, ja, ich. Und die anderen müssen es nicht, brauchen es nicht, die Segnungen Gottes. Ich will nochmal fragen, wer von euch möchte gesegnet werden? Bitte? Mit zwei Händen. Außer meinem lieben jungen Mann von dem Herrn Bischof. Gott segne euch. Und jetzt möchte ich gerne mit euch beten, aber möchte euch gerne fragen. Ist da jemand da, der heute sagen will, ich will zu diesem Jesus gehören. Ich will sein Jünger sein. Ich möchte sein Zeuge sein. Die Menschen sollen an mir sehen, dass ich Gottes Kind geworden bin. Lasst uns unsere Häupter neigen und wir beten. Und Herr Jesus, jetzt danke ich dir, dass du die lieben Geschwister hier von Pforzheim lieb hast und dass du sie alle segnen möchtest und dass du es schenken möchtest, dass in dieser Stadt sie so bekannt sind durch ihr Zeugnis, dass keiner von uns mit leeren Händen einmal vor dir stehen muss, dass er zwar gerettet wird, jedoch wie durchs Feuer. Nein, wir möchten nicht mit leeren Händen vor dir stehen. Wir möchten gern unsere Nachbarn, unsere Schulkameraden, unsere Arbeitskollegen, unsere Verwandten und die anderen Fremden in unserer Stadt mit deiner Liebe konfrontieren. Wir möchten, dass sie dich erleben und die Herrlichkeit Gottes über ihr Leben offenbar wird. Bitte schenke das. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und wenn dir jemand ist, Herr, der nun nicht dein Kind geworden ist, schenke es, dass es heute wird. In Jesu Namen. Und deshalb, Vater, frage ich sie, ob sie nicht ganz ihr Leben dir weihen wollen. Und ich weiß, du wirst sie annehmen. Du wirst sie segnen, weil du sie lieb hast. Du starbst für sie am Kreuz. Hast die schrecklichsten Folter erlitten. Um unser aller Willen. Auch um deren Willen, die bis jetzt nicht ein ganzes Ja zu dir gehabt haben. Bitte dich drum in Jesu Namen. Lass es geschehen, dass der Letzte sagt, hier bin ich, Herr Jesus. Nimm du mich ganz hin. Und so frage ich, wenn du es noch nicht bis heute gemacht hast und dich ihm ganz geweiht hast, aber du möchtest es tun, dann hab den Mut und heb deine Hand. Egal, wo du bist. Schau ihn jetzt nicht rum. Schau in dich selbst hinein. Wenn du es sein willst, er will dich annehmen. Er will dich segnen. Herr, ich preise dich. Du kennst sie alle. Segne du sie. Und wenn jemand krank ist, heile du sie. Lass sie deine Kraft erleben, dieses Wort Gottes, das uns Heilung und Rettung bringen will. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet.